51%.
Der Abstimmungspodcast.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge vom Abstimmungspodcast 51%. Heute geht es ums Referendum zum sogenannten Covid-Gesetz. Und wie immer habe ich hier zwei kompetente Gäste, respektive eine Gästin, eingeladen, die mit mir über das reden. Es ist das auf der einen Seite für das Referendumskomitee von der Freunde der Verfassung, der Herr Henni.
Grüezi miteinander und danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Und auf der anderen Seite bei der Befürworterin und Befürworter von diesem Gesetz, die Frau Wyss von der SP.
Guten Tag miteinander.
Wie immer gibt es jetzt zuerst eine ganz kurze Einführung, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Mein Name ist Michael Honecker. Die Aufgabe, die ich jetzt hier habe, die ist ein bisschen undankbar. Ich soll über ein Thema informieren, wo wir, glaube ich, alle genug haben davon. Von Corona und von den zugehörigen Massnahmen. Außerdem ist das Gesetz, das das Parlament ausgearbeitet hat, ziemlich trocken, lang und abstrakt. Aber so ist das eben in einer Demokratie. Man muss sich manchmal auch mit der etwas langweiligen und unangenehmen Sachen befassen. Unsere Lebensrealität ist seit mehr als einem Jahr durch die Corona-Massnahmen bestimmt. Die Massnahmen, die seit letztem März gültig und immer wieder verändert werden, stützen sich teilweise auf das Epidemiegesetz von 2016. So erlaubt zum Beispiel der Artikel 40 von diesem Gesetz Lockdowns zu verhängen. Oder auch Quarantänepflicht und Impfungen sind dort geregelt. Gewisse Anordnungen zu Corona gehen aber über das Epidemiegesetz aus. Und darum hat der Bundesrat letzten März zum Instrument vom Notrecht gegriffen, wo ihm erlaubt, unmittelbare Gefahren abzuwenden. Notrecht ist aber immer auf 6 Monate beschränkt. Und darum hat dann das Parlament die weiterführenden Massnahmen im September aus Gesetz verabschiedet. Und nicht nur das, das Parlament hat das Gesetz als dringlich erklärt und darum ist es ab sofort gültig gewesen. Jetzt aber genug über die Entstehung vom Gesetz. Was sind denn eigentlich die weiterführenden Massnahmen? Da geht es hauptsächlich um finanzielle Unterstützung. Zum Beispiel ist die Kurzarbeit ausgeweitet worden. So sind jetzt auch Lernende und befristet Angestellte berechtigt, Kurzarbeitergeld zu beziehen. Außerdem bekommen Geringverdienerinnen und Geringverdiener 100% statt 80% von ihrem Lohn erstattet. Zusätzlich zu den Kurzarbeitergeldern hat man die Erwerbsausfallentschädigung neu eingeführt. Das sind Gelder, die für direkt oder indirekt von Massnahmen und Pandemie Betroffene zur Verfügung stehen. Zum Beispiel also alle, die ihre Läden haben müssen zumachen. Aber das ist es immer noch nicht gesehen. Es geht um noch mehr Geld. Denn das Gesetz regelt auch Unterstützung von Kultur und Sport und die Beteiligung an der kantonalen Härtefallhilfe. Neben der ganzen finanziellen Hilfe geht es aber eben auch um sanitäre Massnahmen. So werden zum Beispiel Ausnahmen bei der Medikamentenzulassung erlaubt. Das, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Auch ermöglicht das Gesetz, dass der Bund die Kosten von Corona-Tests übernimmt. Und schließlich steht im Gesetz auch, dass Geimpfte von der Quarantäneregel ausgenommen sind. Und dass der Bund das Contact Tracing sicherstellt. Wer die letzten beiden Massnahmen jetzt in seinem Abstimmungsbüchlein sucht, der sucht vergeben. Denn dort ist noch eine alte Version vom Gesetz abgedruckt, wo die neuesten Änderungen, die das Parlament eingefügt hat, noch nicht drin sind. Über die beschriebenen finanziellen und gesundheitlichen Massnahmen stimmen wir jetzt also ab. Und zwar, wie das Referendum gegen das Gesetz ergriffen worden ist. Und auch genug Unterschriften zusammengekommen sind. Alle anderen Massnahmen, wie zum Beispiel der Lockdown, die im Epidemiegesetz verankert sind, da stimmen wir jetzt nicht drüber ab. Da hat das Stimmvolk vor Jahren schon Ja dazu gesagt. So, jetzt kommen wir zu den Startstatements. Ich darf den Herrn Henni einladen, Ihre 2 Minuten.
Ja, danke für die sehr wertvolle und gute Zusammenfassung. Wir von den Freunden der Verfassung denken, das Covid-Gesetz ist unnötig. Weil die Finanzhilfen, die wirklich sehr wichtig sind, die können auch gesprochen werden ohne das Gesetz. Werden wir sicher noch darüber diskutieren. Wir glauben, dass das Stimmvolk mit dieser Fokussierung von der Ja-Seite auf die Finanzhilfe ein Stück weit erpresst wird. Es wird ein bisschen vorgemacht, dass die Finanzhilfe nur mit der Einschränkung von Grundrechten zu haben sind. Zweitens ist es ein relativ gefährliches Gesetz, denn gerade mit den Massnahmen, die jetzt nicht im Abstimmungsbüchlein stehen, Artikel 3, 6a, wird eine Diskriminierung von Nicht-Geimpften sowie die Bewegungsfreiheit von allen Bürgern eingeschränkt. Und zwar von allen Bürgern, die sich nicht an Testungen und Impfungen beteiligen. Der Bundesrat hat gestern in der Medienkonferenz gesagt, dass mit der Einführung vom Covid-Zertifikat er de facto ein Impf- und Testobligatorium einführen will und so ein Zertifikat verbindlich machen will für den Eintritt in Bars, Restaurants, Freizeitbetrieb, Grossveranstaltungen, Besuch von Spitälern und Heim und das über Verordnungen. Das hat er gestern eigentlich relativ klar gemacht. Und wir denken drittens, dass es am Bundesrat allgemein, vor allem im Artikel 1, eine unumschränkte Vollmacht gibt in Gesundheitsfragen. Und mit dem Contact Tracing wird letztlich eine Gesundheitsüberwachung installiert, nach chinesischem Vorbild, weil das Contact Tracing soll umfassend sein. Dort frage ich mich, wie schafft man das, ohne dass es unfreiwillig wird. Und der letzte Punkt, es subventioniert die Leitmedien mit einer höchst fragwürdigen Begründung mit 480 Millionen.
Dankeschön vielmals. Das waren 2 Minuten von Herrn Hänni. 2 Minuten für die Frau Wyss.
Jetzt vorliegt, und darum bin ich auch ganz klar für ein Ja, ist auf der Basis von der Subsidiarität, von der Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit vom Bund während der Bewältigung und für die Corona-Pandemie. Und es ermöglicht, wie es der Herr Hänni gesagt hat, natürlich die Wirtschaftshilfe fortzusetzen. Das ist nicht möglich ohne dem Gesetz. Wir haben im Finanzhaushaltsgesetz ganz klar geregelt, es braucht jeweils eine gesetzliche Grundlage und ein Budget. Das Budget haben wir schon genehmigt oder ein Teil davon, aber es fehlt noch eine gesetzliche Grundlage. Für das brauchen wir das Covid-Gesetz. Und wir brauchen das Covid-Gesetz auch, wir haben es vorher schon gehört, das Epidemiengesetz gibt eine Grundlage. Es gibt dort die 3 Stufen, wie, je nachdem in einer Krise, wie man es einschränken kann, was der Bundesrat oder der Kanton können machen. Und das Covid-Gesetz geht eigentlich auf die Kritik, die auch der Herr Hänni gesagt hat, geht eigentlich auf das ein, weil die Kompetenzen werden geklärt zwischen den Kantonen. Sie werden geklärt, wer darf was machen. Also es ist viel detaillierter und es ist ein Ausbau von der demokratischen Mitbestimmung zur Bekämpfung von einer Pandemie. Und das Dritte, was ich sehr wichtig finde in dem Covid-Gesetz, es sind die ganzen finanziellen Unterstützungen. Wir haben total schon 22,9 Milliarden gesprochen und das ist nur beim Bund für die Wirtschaftshilfe. Die sind notwendig und die sind notwendig, weil der Staat hat müssen eingreifen zur Eindämmung von dieser Pandemie. Und natürlich, mir wäre es auch lieber gewesen, die Pandemie wäre nicht da und es war eine außerordentliche Lage gewesen. Aber jetzt ist der Staat gefordert, dass er wirklich den Unternehmen, aber auch Sportbereich, Kulturbereich etc. sie dort kann unterstützen. Und vielleicht als Letztes, und dann freue ich mich wirklich sehr auf die Diskussion, wir haben ohne das Covid-Gesetz wirtschaftliche Probleme. Und das ist so. Die Unternehmen haben Probleme. Das Covid-Gesetz ist aber auch nicht perfekt und das ist so. Das Covid-Gesetz könnte in gewissen Punkten zum Beispiel weitergehen. Wir könnten zum Beispiel eine Mietzins-Zweidrittelslösung, wie wir jetzt in Basel-Stadt im Kanton kennen, ist zum Beispiel nicht durchgekommen. Und es gibt auch andere Punkte, vielleicht kommen wir dann noch drauf, wo ich sehr gerne in diesem Gesetz gehabt hätte. Aber es ist ein Gesetz, das bis um 1:30 Nacht im Nationalrat diskutiert worden ist. Kontrovers diskutiert worden ist und am Schluss haben wir das verabschiedet mit einer grossen Mehrheit, weil wir gefunden haben, das ist jetzt ein Kompromiss, wo fast alle können dahinter stehen und wo uns hilft, die Pandemie gemeinsam zu bekämpfen.
Dankeschön vielmals, das war es also von den Startstatements. Wir kommen jetzt zur Debatte.
Ja, Frau Wyss, ich würde Sie gerne fragen zu dem Punkt, was Sie gesagt haben. Es fehlt eine gesetzliche Grundlage für Finanzhilfe. In meiner Lesart stimmt das so nicht. Es gibt bereits eine Motion im Nationalrat von Pirmin Schwander, wo ganz klar beantragt, die beiden Sachen Finanzhilfe und sanitäre Massnahmen und Grundrechtseinschränkungen zu trennen. Das heisst, eine Motion an Bundesrat in der Sommersession, ein separates Covid-19-Finanzhilfegesetz zu machen. Das ist juristisch auch von uns abgeklärt worden. Das besteht also die Möglichkeit. In meiner Ansicht geht es eigentlich nur darum, will das Parlament machen. Also die Motion ist bereit. Auch die Kommission hat sehr viel geschafft. Also die haben eigentlich etwas bereit. Der Bundesrat sitzt auf einer Lösung. Und es wäre absolut möglich, juristisch dort ein separates Gesetz zu machen.
Ich kann vielleicht gerade gerne einhaken hier. Sie sagen es ja selber, im Moment gibt es die gesetzliche Grundlage nicht. Das ist so. Die ist nicht da. Wenn der Herr Pirmin Schwander das vorbereitet hat, das ist eine Möglichkeit. Man müsste natürlich nicht alles in ein Gesetz tun. Aber bei dieser Covid-Bekämpfung von der Covid-Pandemie können wir die Wirtschaftshilfe, auch von den sanitären Massnahmen, und das ist immer meine Ansicht gewesen, können wir nicht ganz außer Acht lassen. Schon ganz am Anfang hat man eher zuerst die sanitären Massnahmen ergriffen und die Wirtschaftshilfe haben auf sich warten lassen. Die Unternehmer sind allein gelassen worden. Und was jetzt das Gesetz ermöglicht, dass man das zusammenfügt und so damit eine gesetzliche Grundlage ermöglicht. Wenn Sie jetzt das Gesetz ablehnen, dann ist momentan, unabhängig von dieser Motion, Sie wissen sicher, wie lange das geht, um eine Motion umzusetzen, ist keine gesetzliche Grundlage da. Und ich habe es vorher nicht so betont, aber die ganzen sanitärischen Massnahmen, und ich meine jetzt hier insbesondere auch alle die Sachen, die wichtig sind, um eine gewisse demokratische Mitbestimmung, auch Gesundheitsversorgung zum Beispiel gewährleisten etc., die sind auch in diesem Gesetz drin. Die sind ganz wichtige Grundlagen, die uns ermöglichen, demokratisch eine Pandemie zu bekämpfen. Und darum kann ich, ich verstand Ihr Argument, dass Sie sagen, Sie wollen eigentlich lieber Wirtschaftshilfe von den anderen Sachen trennen. Das ist so, aber die Mehrheit vom Parlament, und das ist sogar die SVP, hat am Schluss sehr viele Enthaltungen gehabt und sehr wenig Nein-Stimmen, das wissen Sie auch. Sonst sind alle geschlossen für das Gesetz gewesen, weil es am Schluss ausgewogen ist in der Gesamtsicht. Es ist klar, es ist nicht in jedem Punkt perfekt und es wird immer wieder auch daran geschrieben und das ist eigentlich sehr unschön. Und vielleicht auch noch so aus gesetzgeberischer Sicht ist es auch unschön, dass man zum Beispiel Zahlen, Millionenbeträge in einem Gesetz hat. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber das ermöglicht zum Beispiel auch Ihr Referendum, dass Sie das jetzt können ergreifen. Und ich glaube, die Debatte ist wichtig und darum führen wir sie auch heute.
Gehen wir doch gerne noch kurz auf die Motion Schwander nochmal ein, die eben verlangt, dass man die finanziellen Teile vom Gesetz von der gesundheitlichen trennt. Das ist im Moment die erste Motion, man müsste die dann in der Sommersession bearbeiten. Jetzt, das wäre ein ziemlich enger Zeitplan, weil wenn das Referendum angenommen wird, gegen das Gesetz gestimmt wird, dann würde das im September auslaufen und ab dann müsste die neue finanzielle Hilfe bereitstehen aufgrund von dieser Motion. Jetzt schreiben Sie zum Beispiel auf Ihrer Webseite und im Abstimmungsbüchli von Seite vom Referendumskomitee, dass Sie finden, das Covid-Gesetz sei irgendwie ein bisschen pressiert worden dabei, es sei schnell gemacht worden im letzten März. Aber jetzt verlangen Sie, dass man aufgrund von dieser Motion eigentlich auch wieder genau das Gleiche macht, nämlich über ein Gesetz macht, das bis September muss stehen, wo man zwischen Nationalrat und Ständerat hin muss, wo man Mehrheiten muss finden. Ist das nicht einfach wieder genau das Gleiche, dass man einfach nur pressiert?
Die Motion ist nicht die einzige Möglichkeit. Der Bundesrat hat aufgrund von der Bundesverfassung, ich habe jetzt den Artikel nicht mehr im Kopf, er hat die Möglichkeit, auch direkt Zahlungen zu machen. Es sind übrigens auch Zahlungen im Epidemiegesetz, laut Epidemiegesetz möglich, steht dort, er kann. Es gibt auch noch die Möglichkeit von einer parlamentarischen Initiative, die auch schon angedenkt worden ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir gehen zu, das ist ein enger Zeithorizont. Aber der Zeithorizont ist eigentlich nicht unser Problem. Wir sagen einfach, es gibt eine Möglichkeit. Und ich persönlich denke jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, Frau Weiss, die allergrößte Mehrheit ist für das Gesetz gewesen. Wenn ich so politische Stimmen höre, ist es vor allem einfach gesagt, weil man gesagt hat, man will unbedingt die Finanzhilfe. Und wenn ja der Wille schon da ist, glaube ich, wäre ein Verfahren im Sommer möglich. Ich kann nicht den Parlamentariern sagen, machen das schnell. Es ist aber möglich, rein juristisch, faktisch, vor Ablauf der Referendumsfrist. Das heisst, wenn wir das am 25. Juni verabschieden, die Sommersession ist, glaube ich, Mitte Juni fertig, dann ist das noch vor Ablauf der Referendumsfrist möglich.
ich will gerne hier vielleicht darauf antworten. Ich meine, ich hoffe, wir reden nicht nur über die Wirtschaftshilfen in dem Gesetz, weil die Wirtschaftshilfen sind extrem wichtig. Und die sind wirklich ein wichtiger Teil von dem Gesetz. Das ist so. Aber es hat eben auch ganz viele andere wichtige Sachen. Und ich habe mir jetzt extra noch ein paar Sachen rausgestrichen. Zum Beispiel in Artikel 3 ist die Gewährleistung der notwendigen medizinischen Güter. Wir mögen uns vielleicht noch an das Maskendebakel erinnern. Ich finde, zum Beispiel dort ist die Gewährleistung, das heisst, wir geben auch einen Auftrag. Und ich finde, das ist wirklich, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Darum bin ich auch absolut dagegen, dass man die Sachen trennt, wie sie es fordern. Das ist ja eigentlich ihre Forderung. Sie wollen das auseinandernehmen. Ich muss sagen, das ist eine intensive Diskussion gewesen im Parlament. Wir sind ein Stück weit gewählt worden. Wir haben versucht, ein Gesetz zu machen, wo die verschiedensten Aspekte, die jetzt auch aufgekommen sind, wo man kann berücksichtigen. Und dann zu den Wirtschaftshilfen vom Herrn Pirmin Schwander. Muss ich halt schon auch ein bisschen, manchmal nicht gerade schmunzeln, aber muss ich sagen, die SVP hat sich gegen jegliche oder gegen sehr, sehr viel Wirtschaftshilfe, Härtefall zum Beispiel, geweigert. Wir haben da wollen 40% Umsatzrückgang ist jetzt drin, wir haben 20% wollen. Da hat sich die SVP extrem dagegen gewehrt und für mich ist es dann ein bisschen unverständlich. Jetzt tut man es und sagt, ja, unbedingt, wir brauchen die Wirtschaftshilfe im Parlament, aber hat man sich gegen sehr viel Wirtschaftshilfe, Kurzarbeitszeit auf 100% bei den Geringverdienenden etc., hat man sehr lange müssen verhandeln, bis man dazu bereit war. Und das ist für mich schade. Und jetzt hätte ich vielleicht eine Frage, wenn ich das an Sie stellen darf. Sie haben gesagt, wir nehmen es wie Wunder. Sie sagen, okay, Wirtschaftshilfe sind Sie einverstanden. Aber wo genau sehen Sie denn das Problem in diesem Gesetz, wenn Sie jetzt für die Wirtschaftshilfe sind? Das heisst, alle anderen. Weil meine Frage ist nämlich, zielt dort darauf ab, das Epidemiegesetz gibt sehr weitgehende Kompetenzen im Bundesrat. Und Sie sagen, Sie möchten mehr Demokratie, wenn ich Ihre Zeitungen, die ich gefühlt jede Woche im Briefkasten habe, wenn ich die lese, habe ich das Gefühl, Sie wollen doch mehr Demokratie. Und genau das Gesetz schafft mehr Demokratie. Es schafft eine Kompetenzteilung. Und wo sehen Sie denn das Problem? Weil mit dem Epidemiegesetz, das wir aktuell haben, hat der Bundesrat eine viel grössere Macht. Ist Ihnen das bewusst?
Ich teile die Meinung, dass das Gesetz mehr Demokratie schafft, nicht. Ich habe vorher deutlich erklärt, was es mit Artikel 3 und 6a auf sich hat. Das ist absolut das Gegenteil von Demokratie. Im Artikel 3, dort steht etwas von Versorgung mit medizinischen Gütern. Dort steht aber auch, dass abgekürzte Zulassung von Heilmitteln möglich sind. Das heisst, man umgeht eigentlich ein Stück weit Kompetenz von der Swissmedic. Natürlich ist im Covid-19-Gesetz ist im Artikel 1 ungefähr beschrieben, wer was machen kann. Es ist dort aber im Vergleich zum Epidemiegesetz ungefähr gleich allgemein formuliert. Es steht, dass der Bundesrat das Parlament informieren kann. Er muss in dringlichen Fällen die Parlamentskommissionen konsultieren. Im Epidemiegesetz ist ein Stück weit aber auch in Absprache mit Kanton formuliert. Und Ihre Frage zielt eigentlich ein bisschen, wenn ich das noch kurz fertig machen darf, die Entstehung vom Epidemiegesetz. Es heisst dort, die außerordentliche Lage darf 6 Monate dauern. Bei den Juristen ist umstritten, ob zum Beispiel die besondere Lage auch nur 6 Monate dauern oder nicht. Das wissen wir alle nicht so genau, ich bin kein Jurist. Tatsache ist, dass wir jetzt seit dem Juni in einer besonderen Lage sind. Das heisst, der Bundesrat hat einfach eigentlich neben dem Covid-19-Gesetz auch die besondere Lage aufgrund des Epidemiegesetzes verlängert. Und das ist für mich ein bisschen unredlich. Und dem haben wir ja das ganze Verordnungszeug zu verdanken. Oder? Dem haben wir zu verdanken, dass wir immer noch Maskenpflicht haben. Und ich bin absolut nicht der gleichen Meinung, dass das Demokratie stärkt. Ich sehe nicht, wieso. Also das müssen Sie mir begründen. Warum soll das Covid-19-Gesetz Demokratie stärken? Also, wir haben klar eine Diskriminierung von Ungeimpften. Wir haben mit dem Covid-Zertifikat ein ganz, ganz gefährliches Instrument. Und das basiert auf Verordnungsweg. Das hat der Bundesrat gesagt. Er will dort mit Verordnungen das können durchsetzen. Und dort geht es ganz klar um Einschränkung von Bewegungsfreiheit für Bürgerinnen und Bürger.
Aber Herr Hanni, ich möchte ganz kurz einhängen. Das Gesetz, das ist ja durch das Parlament bestätigt worden, wie jedes andere Gesetz. Das ist also aus Gesetz selber ja nicht weniger oder mehr demokratisch wie alle anderen Gesetze, oder? Und wenn es das Gesetz gar nicht gäbe, wenn alles auf dem Verordnungsweg würde passieren, dann könnten sie ja gar nicht ein Referendum dagegen ergreifen. Das sind doch zwei demokratische Instrumente. Also in der Schweiz gibt es das Parlament und das Referendum.
Ja, aber excuse, das ist doch eine sophistische Argumentation. Schauen Sie, ein dringliches Bundesgesetz ist ein Stück weit immer am Volk vorbeiregiert, weil es ihm sofort in Kraft tritt. Das heisst, wir haben ja das Recht, als ein demokratischer Verein, gegen jedes Gesetz ein Referendum zu greifen. Und wir sagen einfach, sorry, das mit dem Gesetz sind wir nicht einverstanden. Natürlich ist das vom Parlament verabschiedet worden, aber wir leben ja in der Demokratie. Und es ist ein dringliches Bundesgesetz, das heisst, es tritt sofort in Kraft. Insofern ist das weniger demokratisch als ein normales Bundesgesetz.
Ja, aber die Möglichkeit gibt es in der Verfassung, dass man keine Gesetze als dringlich erklären kann. Das ist nicht neu.
Ja, wir haben ja nie gesagt, dass das Gesetz irgendwie ein Verbrechen oder so. Wir haben uns einfach dagegen gewehrt, zu Recht, wie man jetzt sieht.
Ja, und ich finde, es ist auch durchaus, ich finde die Debatten auch richtig, dass man sie führt in der Öffentlichkeit. Ich finde, die ist wichtig. Von dem her, mich stört das überhaupt nicht. Und ich finde, das macht eine Demokratie auch aus, dass man, obwohl ein breit abgestütztes Gesetz wie das Covid-Gesetz, das von allen Parteien unterstützt wird, die SVP hat Stimmfreigabe gegeben, dass das bekämpft wird. Das ist normal und das ist ein demokratischer Prozess. Ich bin einfach wirklich, Sie haben gefragt, wo mehr Demokratie drin ist in diesem Gesetz. Und ich habe das einmal verglichen mit dem Epidemiegesetz, das im Moment die rechtliche Grundlage ist, und mit dem Covid-Gesetz. Und der Einbezug von den Kantonen zum Beispiel, der ist genauer definiert. Und ich war vorher im Kantonsparlament gewesen, und ich habe dann auch gesagt, wenn können wir Kantone dran, wenn können wir einmal auch noch mitreden. Das ist zum Beispiel ganz klar eine Verbesserung. Es ist ganz klar eine Verbesserung, dass andere Akteure, und damit meine ich zum Beispiel, sage jetzt zum Beispiel, junge Menschen mit einbezogen werden, zum Beispiel andere Gruppierungen, die auch, sei das Unternehmen zum Beispiel, also weil es gibt ja immer verschiedene Aspekte. Dann ist es auch noch, die Konsultation vom Parlament ist im Epidemiegesetz nicht so ausführlich, und ich muss sagen, ich bin jetzt schon eine Zeit in der Politik und das Parlament, natürlich ist es nur eine Konsultation, das ist klar, aber das ist eigentlich sehr außerordentlich für eine Verordnung, weil die Verordnung, und das ist einfach staatspolitisch so, halt bei der Exekutive liegt. Und das Dritte, wo ich ganz ein wichtiger Punkt bin, wo mich auch dunkt, das ist auch, es geht auch ein Stück weit auf die Kritik vielleicht eher von Ihrer Seite ein, ist wirklich die Massnahmen, die sich an der epidemiologischen Lage orientieren. Ich finde, das ist für mich ganz zentral, das steht auch in Artikel 1. Und ich finde, die Sachen, die sind wirklich eine Erhöhung von demokratischer Mitbestimmung. Und was mich so ein bisschen Wunder nimmt, oder wo Sie ja immer auch so ein bisschen dagegen kämpfen, ist, Sie sagen, wir wollen, also was ich wahrnehme, wir wollen die Massnahmen nicht, wir wollen nicht die Diktatur. Und ich habe einfach, wenn ich das Gesetz rein anschaue, muss ich sagen, es ist eine demokratische Ausweitung von dem, was wir jetzt haben. Und das Epidemiegesetz nicht perfekt ist, es geht ja wieder in die Revision. Ich glaube, wir haben auch Sachen gelernt aus dieser Krise, es ist nicht perfekt. Und eine Pandemie ist einfach nicht gleichzusetzen wie mit einem ordentlichen Prozess. Ich meine, Sie haben das selber, wir bekommen das tagtäglich nicht mit. Wir mögen nicht mehr, es ist genug, wir haben die Schnauze voll, ich habe jetzt einfach gesagt, wir mögen wirklich alle nicht mehr. Aber gerade darum ist es eben die Aufgabe, dass wir jetzt eine Sicherheit schaffen in dieser Pandemie. Und ich glaube, wirklich mit dem Covid-Gesetz, so unperfekt wie es ist, ist es das Bestmögliche, was wir jetzt herausholen können für alle Menschen am Schluss. Und es ist sicher auch noch nicht fertig und es braucht sicher auch noch ein paar Ajustierungen.
Ich hoffe, wir kommen nachher noch wirklich für den Stimmbürger auf die Sachen, die im Gesetz stehen und worüber der Stimmbürger muss abschieden. Wir tun jetzt so ein bisschen über den Vergleich mit dem Epidemiegesetz diskutieren. Ich verstehe nicht recht, wieso. Ich würde kurz sagen, das Epidemiegesetz ist, also die außerordentliche Lage ist im März 20 ist ja die ausgerufen worden. Im April 2020 hat Professor Maruga gesagt, dass man wahrscheinlich am Ende von diesen 6 Monaten muss das Gesetz in ein ordentliches Gesetz überführen. Das ist im Epidemiegesetz übrigens nicht vorgesehen, es steht nie, dass man das muss. Man muss Folgendes, nach 6 Monaten muss man überprüfen, ob jetzt die Massnahmen, die der Bundesrat zu Recht in Notrecht verlassen darf, ob die gewirkt haben. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Man hätte dann vors Parlament gehen können und hätte überprüfen können, hätte es das etwas genützt. Wenn es etwas genützt hätte, hätte eigentlich müssen das Epidemiegesetz und die besondere Lage sofort müssen aufgehoben werden. Dann hätte man müssen sagen, man wäre in einer normalen Lage. Wenn man gemerkt hat, dass es nicht nützt, hätten wir müssen einen anderen Weg suchen. Das ist eigentlich das Vorgehen. Es geht eigentlich nur um das. Das Parlament hätte dann sogar die Möglichkeit, eine 3-jährige Notverordnung zu lassen. Dann hat der Bundesrat gesagt, wir machen ein Gesetz. Nein, das ist nicht falsch.
Gegen eine Notverordnung, Sie können ja dort nicht ein Referendum ergreifen.
Nein, das Problem ist, dass der Bundesrat stillschweigend gesagt hat, okay, die besondere Lage, die ja eigentlich nach Epidemiegesetz 6 Monate dauert, die geht jetzt einfach weiter. Und eigentlich hätte ich sagen, also gut, ich regiere einfach mit Epidemiegesetz weiter, solange die besondere Lage gibt. Warum braucht es eigentlich ein doppeltes Gesetz?
Aber das ist es ja genau das, was ich gesagt habe. Das ist ja genau das Epidemie. Im Moment haben wir das Epidemiegesetz als gesetzliche Grundlage. Und da muss man sagen, die Epidemie oder die Pandemie dauert länger, als man vielleicht in der Erstellung gedacht hat. Und darum ist es ja wichtig, dass wir jetzt nicht per Notverordnung etwas machen, sondern dass wir sagen, nein, wir diskutieren darüber, wir haben die Möglichkeit für ein Referendum. Und darum ist das Gesetz jetzt da. Das ist schon im Herbst übrigens hat das angefangen zu wirken. Und dass man ein bisschen überrascht war und in einer Pandemie vielleicht auch anders funktioniert, das kann ich durchaus, auch den Kritikpunkt kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wir können im Virus Corona nicht sagen, unsere Notverordnung geht nur 6 Monate.
Entschuldigung, ich muss Sie wirklich unterbrechen.
Mal ganz eine kurze Antwort.
Sie sagen, die epidemiologische Lage verlangt, dass man ein Gesetz macht.
Habe ich nicht gesagt.
Die Epidemiegesetz verlangt eigentlich 2 Sachen. Eine stetige Überprüfung der Massnahmen, weil das Epidemiegesetz sieht, dass das Notrecht nicht einfach permanent verlängert werden kann. Die Überprüfung erfolgt nicht. Sie sagen, im Moment haben wir eine epidemiologische Lage, wo einfach unbedingt der Bundesrat muss alles bestimmen können. Sie wissen genau, dass im Moment die epidemiologische Lage gegen alles spricht.
Aber
also sämtliche Fallzahlen, sämtliche relevanten Zahlen sind im Sinkflug. Also Sie können nicht jetzt im Ernst sagen, es ist eine epidemiologische Notlage.
Nein, aber Herr Hennig, ich weiss nicht, ob Sie mir zuhören. Ich habe gesagt, wir haben jetzt im Moment das Epidemiegesetz, wo man kann gewisse Massnahmen ergreifen, die notwendig sind. Ich bin sehr froh, dass jetzt die Zahlen abflachen und dass es auch wieder zu Lockerungen kommt. Was ich gesagt habe, ist, ich finde das Covid-Gesetz, wo eben zum Beispiel gewisse Kompetenzen eben genau erklärt. Das hat man ja gemerkt im Pandemiegesetz, dass dort eben gewisse Fehler sind. Und die kann man jetzt konkretisieren, respektive kann man wieder lösen sozusagen. Da kann man auch gewisse Klärungen stattfinden. Und das ist mit dem Covid-Gesetz gemacht. Und wir können gerne auf gewisse Punkte eingehen. Zum Beispiel Artikel 4, Lohnfortzahlung von besonderen geförderten Menschen, Arbeitnehmenden. Da ist im Epidemiegesetz zum Beispiel gar nichts drin. Wir haben den Ausländer- und Asylbereich, Artikel 5, Streckung von diversen gesetzlichen Fristen. Das sind alles Sachen, wenn Sie das Gesetz jetzt ablehnen, Sie können vielleicht sagen, das ist mir nicht wichtig, okay. Aber das sind alles Sachen, die jetzt notwendig sind, die wir jetzt brauchen. Und Sie sehen, die Wirtschaftshilfe nehmen ganz grossen Teil. Sie sagen, man kann das auseinandernehmen. Ist eine Meinung, kann ich respektieren. Aber ich sage, es hat ganz viele andere Punkte, die wir jetzt gemerkt haben, in der Pandemie. Das sind Punkte, die wir gesetzlich klären müssen. Genau damit Sie zum Beispiel ein Referendum dagegen können ergreifen
können. Eigentlich wollten wir noch auf die offenbar konkrete Sachen eingehen, die in diesem Gesetz drinstehen. Und wir sind auch schon relativ lang, das heisst, wir machen das jetzt. In diesem Gesetz steht jetzt neu relativ auch eben zum Beispiel die Privilegien für Geimpfte. Oder auch das Contact Tracing, was halt ausgeweitet werden. Man merkt ganz offensichtlich, dass das bei einem gewissen Teil der Bevölkerung auf Widerstand stößt. Und jetzt haben sie aber gerade wieder zum Beispiel betont, dass die Kurzarbeitergelder und so ausgeweitet worden sind. Versteckt man sich mit diesen unliebsamen Massnahmen hinter der finanziellen Hilfe, Frau Wyss?
Nein. Für mich sind das wirklich wichtige Sachen, weil was ist die Alternative? Wenn wir wieder eine höhere Infektionszahl zum Beispiel hätten, nicht im Moment, dann würde es einfach bedeuten, dass wir wieder Einschränkungen machen müssen. Und für mich ist ganz klar, solange die Menschen sich nicht impfen, noch nicht alle impfen lassen können, darf es keine Privilegien geben. Das ist für mich ganz klar. Für mich ist auch ganz klar, Impfzwang bin ich auch dagegen. Es muss sich niemand impfen lassen, der nicht will. Aber man hat auch die Möglichkeit, mit Negativtests das zu machen. Und mit dieser Ampel, die der Herr Hänni vorhin ja angesprochen hat, der Bundesrat am 19. Mai vorgestellt hat, gibt es so die Grünen, wo man zugänglich ohne nichts mit Zertifikat, dann gibt es die Orangen und dann eben die Roten. Und ich glaube, für die jetzige Lage finde ich das durchaus einen sinnvollen Weg, aber längerfristig, und da bin ich dann wahrscheinlich eher bei Ihrer Seite, längerfristig kann das natürlich nicht unsere Gesellschaft sein. Längerfristig bin ich Ihnen absolut einverstanden, müssen wir die Freiheit wieder haben. Aber damit wir die Freiheit haben, müssen wir jetzt die Einschränkungen zusammen meistern und die Pandemie zusammen meistern, und das ist für mich das Covid-Gesetz. Und ich muss vielleicht noch einen letzten Satz zum... Ich hätte es auch besser gefunden, wenn die Abstimmung vielleicht vor ziemlich zeitnäher gekommen wäre, weil ich glaube, wir sind jetzt relativ spät und das sind halt einfach die Fristen, die wir haben. Aber wir sind relativ langsam in unserer Demokratie. Dafür hebt es dann, wenn es dann einmal eine Abstimmung gibt.
Ich möchte gerne sonst gerade mal noch die Ampel aufnehmen. Die ist wirklich ganz frisch. Wir nehmen heute am Donnerstag, am 20. auf. und es ist gestern Mittwoch am 19. über das geredet worden. Die Ampel ist aber in der Form nicht im Covid-Gesetz drin. Das ist nur ein Verordnungsvorschlag vom Bundesrat, muss man mal so sagen. Alle Änderungen, Herr Hänni, die an dem Gesetz vorgenommen werden, die müssen auch wieder durch das Parlament. Das ist ein Privileg vom Parlament und sind somit auch wieder demokratisch abgesegnet. Trotzdem scheinen sie sehr fest Angst zu haben, dass da irgendwelche Diskriminierungen, irgendwelche Ungleichbehandlungen in das Gesetz kommen, obwohl sie demokratisch abgesegnet sind.
Also ich muss einfach nochmal klarstellen. Erstens, Frau Weiss, ich verstand Ihr Votum so, dass Sie sagen, die verfassungsrechtlichen Einschränkungen, die im Moment festgelegt sind, Sie haben die als alternativlos bezeichnet. Das würde ich mir einfach ganz energisch wehren. Also Sie kommen von einer sozialdemokratischen Partei, wo das Wort sozial im Namen hat. Das ist eine Verfassungseinschränkung, das ist ein Fakt. Und Sie bezeichnen das alternativlos. Natürlich sagen Sie, wir müssen jetzt das noch durchheben, damit es dann. Aber schauen Sie, das sagt man seit 1,5 Jahren. Und wenn Sie das in einer jetzigen Situation sagen, wo alle Kennzeichen dafür sprechen, dass wir keine Pandemie mehr haben, die so Notmaßnahmen rechtfertigen, dann finde ich das relativ unerhört. Und man muss einfach ganz klar sagen, der Herr Berse will gemäss gestriger Medienmitteilung mit dem Covid-Zertifikat eine selektive Zulassung per Verordnung von Menschen mit allen oder zu allen möglichen Freizeiteinrichtungen. Und excuse, das ist einfach ein Gesundheitsfaschismus. Ich kann es nicht anders sagen. Und das ist nicht irgendwie geplant, sondern das steht Covid-Zertifikat. Es steht nicht, was er muss ausarbeiten. Aber er bekommt den Auftrag, ein Covid-Zertifikat zu gestalten. Und er hat gestern gesagt, wie er das gestaltet haben will. Das muss man einfach ganz deutlich festhalten. Und excuse, wenn man das Covid-Gesetz annimmt, dann nimmt man das an, man nimmt dann auch die Finanzhilfe an, aber der Bürger nimmt dann eine Einschränkung, und zwar eine massive, von seinem Privatleben und eine Verfassungsverletzung in Kauf. Das ist einfach Fakt.
Herr Hänni, ich verbiete mir, von Faschismus zu reden.
Ja. Die letzte Antwort von der Frau Weiss in der Debatte.
Ja, ich verbiete mir, von Faschismus zu reden. Ich finde, das ist eine Verharmlosung von dem, was passiert ist.
Ich habe gesagt, Gesundheitsfaschismus,
ja, ganz das, deutlich. Ja, und das verbiete ich mir, und das finde ich auch ziemlich nicht in Ordnung, so sehr ich gerne mit Ihnen diskutiere. Ich möchte einfach noch etwas sagen. So, ja, wir haben jetzt eine bessere Lage und ich bin wirklich froh und ich finde, jetzt müssen auch die Lockerungen kommen. Ich möchte Ihnen einfach sagen, mir und in dieser ganzen Gesundheitspandemie geht es mir darum, am Schluss das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und Tote zu vermindern. Und ich finde, der Staat ist dafür da. Und wenn wir in die Nachbarländer schauen, die Ausgangssperre haben ab den 9, sind wir relativ, ich sage jetzt relativ locker, relativ lockere Massnahmen gehabt. Und ich möchte einfach zum Schluss einfach sagen, ich verstand, dass Sie mit gewissen Sachen nicht einverstanden sind. Und ich verstand, dass Sie das Referendum ergriffen haben und sagen, wir möchten das nicht. Aber ich bitte Sie einfach im Gegenzug und Ihre Wegstreiterinnen und Wegstreiter auch zu anerkennen, dass das Parlament vom Volk gewählt worden ist, ein Gesetz gemacht hat, nach bestem Wissen und Gewissen, und sich weiterhin, und da glaube ich, kann ich für sehr viele reden, dafür werde einsetzen, dass die Freiheit von jedem einzelnen Mensch bestmöglich gewährt wird und gleichzeitig, dass man Gesundheit auch gewährleistet und das Gesundheitssystem, damit nicht noch mehr Tote gibt.
Wir nehmen das als Abschluss von der offenen Debatte und kommen aber noch zu den Schlussstatements, wo Sie beide noch mal eine Minute Zeit haben für die wesentlichen Punkte von der Diskussion aus Ihrer Sicht. Herr Hänni, ich darf Sie bitte anfangen.
Für mich ist ein wesentlicher Punkt, dass Sie, Frau Weiss, mir nicht können belegen, warum so verfassungsrechtliche Einschränkungen für den Bürger in diesem Gesetz stehen und warum das wirklich nötig ist. Sie sagen, der Staat hat eine Verantwortung für die Gesundheit. Ich sage, jeder Mensch hat das Recht auf einen selbstverantworteten Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Das ist eigentlich das Ziel von uns, diese Diskussion anzuregen. Sie haben mir nicht geantwortet, warum das nötig ist, dass Menschen in ihrem Privatleben eingeschränkt werden mit diesem Gesetz. Das haben Sie mir nicht können beantworten.
Ich glaube, ich verzichte auf mein Schlusswort und möchte Ihnen lieber eine Antwort geben auf die Frage.
Solange es eine Minute ist, ist
ja,
gut.
Die Gesundheit, die Menschen, oder ich sage jetzt, warum wir das Gesetz brauchen, ist schlussendlich, weil es eben die Eigenverantwortung stärkt, aber dort dann kann einschreiten, wenn es notwendig ist, um die Gesundheit von allen zu respektieren. Und was halt nicht möglich ist, und das ist es so, ein Virus, der macht nicht halt von irgendjemandem, und man kann über jede Massnahme diskutieren, ob sie sinnvoll ist oder nicht, aber grundsätzlich ist der Staat, muss der Staat ein Stück weit dazu beitragen, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Und das Gesetz, das tut das ermöglichen, und darum bin ich ganz klar dafür, dass das ein guter Anfang ist. Es ist nicht perfekt, aber es ist sicher das Richtige, wenn wir jetzt hier ja stimmen.
So, dann wäre es das gewesen mit dem zweiten Schlussstatement aus Antwort formuliert von der Frau Weiss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich und nicht zu juristisch gewesen, was wir hier in der letzten halben Stunde erzählt haben. Aber ich bin zuversichtlich. Schließlich sind ihr ja alle nicht auf den Kopf gegangen. Jetzt bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen an meine beiden Gäste, respektive meine Gästin. Dankeschön vielmals, dass sie auf Basel gekommen sind.
Danke, Herr Honecker.
Dankeschön vielmals.
Danke, Herr Weiss.
Ja, dankeschön, Herr Hani, für die spannende Diskussion.
Ja, immer spannend, ja.
Genau. Auch möchte ich noch einen Dankeschön sagen an die Universität Basel, dass wir hier die Räumlichkeiten dürfen nutzen. Das ist sehr hilfreich. Produziert wird der Podcast von PR Luzerne. Eine letzte kleine Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr den Podcast gerne hört, teilt ihn doch, verschicken an eure Verwandten, an eure Freunde, liket uns auf Instagram und folgt uns auf Spotify. Das bringt uns sehr, sehr viel. Dankeschön vielmals für das. Jetzt kann ich nur noch sagen, geht am 13. Juni abstimmen und bleibt gesund.